السادس الصادق يعني الأحاديث المختارة عسف في أوس أذيرتن حديثة ومن من كنت مش مدين تيت الأب أولا نصفي بوطن بشتيتا من الحديثة المختارة ومن قلات الزاك ديزا حديث زملون اس فون دم قلاتن عبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي اس أنا دا بكانتن حنبليتشن قلاتن und die hanbalitischen Gelehrten haben wenig Hadith-Gelehrte gehabt. Also wenig Gelehrte gehabt, die Hadithe weiter überliefert haben. Ja? Und das ist seltsam, weil Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, er selbst war einer der großen Hadith-Gelehrten. Und er hat diesen riesen Musnad, wo er zigtausende von Hadithen überliefert, alhamdulillah, die wir bis heute noch haben. Und zum Beispiel die Schafi'iyya, die Gelehrten der Schafi'itischen Madhab, sie sind bekannter geworden dafür, dass sie Hadithe weitergegeben haben. Ja? Sondern bei den Hanbaliten war es mehr ein Ausgleich zwischen Fiqh und Hadith. Und sind sie Hadith-Gelehrte als auch Fuqaha. Und bei den Hanafiyya zum Beispiel war es anders. Sie waren mehr auf den Fiqh aus und haben sich um die Hadith-Wissenschaft weniger gekümmert. Und deswegen werden sie auch genannt Ashab al-Ra'i. Ashab al-Ra'i gemeint ist, also wortwörtlich heißt es Leute der Meinung. Und gemeint ist Leute, die sehr viel Al-Aql verwenden, den Verstand verwenden. Und Al-Qiyas, den Analogieschluss, das ist keine Definition, das ist eine grobe Übersetzung, ja. Aber Al-Aql gemeint ist, den Verstand verwenden, das heißt nicht, dass die anderen keinen Verstand verwenden, sondern wenn man keinen Hadith hat, dann muss man die Lücken schließen, die man hat. Entweder durch logische Schlussfolgerungen oder durch das, was man von der Religion verstanden hat, was vernünftig erscheint, an diesem Zeitpunkt, zu diesem Ortpunkt zu machen, ja. Und Wallahu ta'ala alam. Und auch die Malikiyya haben sich mehr um die Hadithe gekümmert als die Hanabila. Wallahu ta'ala alam. Wie dem auch sei, gehen wir weiter und sagen, wir haben aus dem, was wir gelesen haben oder gerade gehört haben, gelernt, dass es einem verboten ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, übertrieben viel das Grab zu besuchen. Ja, übertrieben viel das Grab zu besuchen. Sondern der Mittelweg ist der beste. Und wir haben dieses Kapitel abgeschlossen. Und wir sagen, wir kommen jetzt mit einer dreiminütigen Pause, inshallah, machen wir inshallah das nächste Kapitel. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Babun, neues Kapitel. ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. Also nachdem, was wir alles gelesen haben über Tauhid und Schirk, kommt jetzt ein Kapitel, in dem der Autor uns zeigen möchte, dem es darum geht, dass manche Leute von dieser Umma werden falsche Götter anbeten. Authan ist nicht nur falsche Götter, sondern Götzen anbeten. Manche werden Schirk machen, also den großen Schirk wieder machen. Ja? Darum geht es in dieser... So. Und wir haben einmal ganz am Anfang erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes gesagt hat. Inna shaytana ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jazirat al-arab walakin fi al-tahrishi baynahum. Also, da haben wir gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass der Shaytan es aufgegeben hat, dass die Betenden auf der arabischen Halbinsel ihn anbeten werden. Der Shaitan hat aufgegeben, dass die Betenden in der arabischen Halbinsel den Shaitan anbeten werden. Und manche Leute haben daraus verstanden, ich weiß nicht wie, dass das bedeutet, dass niemals wieder der Shaitan in der arabischen Halbinsel angebetet wird. Und das ist nicht richtig, sondern Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns lediglich mitgeteilt, dass der Shaitan, als er offensichtlich gesehen hat, wie die Muslime fi dinillahi afwaja eintreten, die in Massen in die Religion Allahs eintreten oder in Scharen, Dann hat er aufgegeben, die Hoffnung aufgegeben, hat gesagt, also hier werde ich niemals mehr angebetet werden. Das alles, okay? Weil er gesehen hat. Das heißt, wenn man den Shaitan ärgern will, dann verrichtet man seine Gebete. Das ist schön. Aber der Shaitan hat nicht aufgegeben, Zwietracht zu stiften, Unruhe zu stiften zwischen den Muslimen und auch unter den Betenden. Ja. Wie dem auch sei. So, das war's, ja. Also, aber es wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wieder eine Menschengruppe geben, die den Shaitan anbetet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Nisa, Vers 51, siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter und sagen von denen, die ungläubig sind, diese da sind eher auf dem richtigen Weg geleitet als die Gläubigen. Diese Eier wollen wir jetzt versuchen zu verstehen. Das ist die erste Eier, die der Autor erwähnt hat. Und die Eier ist nicht schwer zu verstehen. Nur, man muss nur wissen, worum es geht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Alan tara ila. Und hier sagen wir tatsächlich, also die Übersetzung hätte anders lauten müssen in diesem Fall. Weil Yara auf Arabisch heißt sehen. Okay? Aber wenn es heißt, hier in diesem Fall, Alan tara ila, hast du nicht jene gesehen oder siehst du nicht jene, gemeint ist nicht mit sehen. Gemeint ist nachdenken über. Nachdenken über. Yara ila kann sein, schaue auf etwas oder sehe auf etwas, ja. Aber gemeint ist hier, hast du nicht nachgedacht über diejenigen, die das und das gesagt haben oder tun, ja. Also hast du nicht nachgedacht über diejenigen, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde. Ich sage das warum, weil einmal kam ein Kafir zu mir und hat gesagt in der Aya im Surat al-Anbiya, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Wo Allah sagte, haben denn die Ungläubigen nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde ein zusammenhängendes Stück waren und danach haben wir sie getrennt? Und dann hat er zu mir gesagt, nee, habe ich nicht gesehen. Ja? Und habe ich ihm versucht zu erklären, dass gemeint ist, nachgedacht darüber. Und weil das hat er keinen Mensch gesehen. Das hat ja stattgefunden, bevor es die Menschen gegeben hat, offensichtlich, ja. So. Und wie willst du jetzt jemandem erklären, der eine Koranübersetzung hat und es steht in allen so drin und das ist viel zu kompliziert, ja? Deswegen hoffen wir, dass man immer solche Fehler ausbessert in neueren Ausgaben, ja. Siehst du nicht jene, obwohl man natürlich aus dem Deutschen das auch verstehen kann, also muss nicht so die Leute, man kann nicht davon ausgehen, dass die Menschen so dumm sind, dass sie das nicht verstehen. Ja? Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde, gemeint ist die Juden und die Christen, aber hier im speziellen Fall gemeint sind die Juden. Hast du nicht nachgedacht über jenen, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde, ist der Teil der Taurah, ja? Weil ein Teil davon ist verfälscht, der andere Teil haben sie nicht mehr. Ja? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter. Ja? Das heißt, sie glauben dran heißt, sie glauben, dass es wahr ist. Ja? Das ist die ursprüngliche Wortbedeutung von Iman ist Tasdiq. Das heißt, zu sagen, dass etwas wahr ist. Etwas als wahr und richtig bestätigen. Und das ist genau die gleiche Definition wie im deutschen Wörterbuch. Und deswegen habe ich diesen einen Artikel geschrieben, der heißt problemlose Übersetzung der arabischen Begriffe in die deutsche Sprache. Ja? Weil das Wort Iman und das Wort Glauben überschneiden sich teilweise. Nicht hundertprozentig bedeutend, das gebe ich zu, aber überschneiden sich. Und aufgrund dieser deutlichen Überschneidung kann man sehr wohl den Begriff Glauben für Iman verwenden. Ja? Aber gleichzeitig sagen wir, wenn wir Muslime die Begriffe verwenden, die Allah im Koran erwähnt hat, oder der Prophet Sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, und damit wir alle die gleiche islamische Sprache verwenden, sage ich, es ist viel besser. Zweifellos. Ja? Nur man darf nicht immer den Übel nehmen, wenn er sagt, Glauben ist wie Iman und ähnliches. Ja? Weil kein Christ zweifelt an Gott. Ja? Kein deutscher Christ, der sagt, ich glaube an Gott, zweifelt daran. Sondern sagt, ich glaube an Gott, dann meint er, dass er daran glaubt. Ja? Ja. Wie dem auch sei, das ist ein kleiner Ausschweifer, siehst du nicht jene Juden, denen ein Teil der Schrift, der Tora gegeben wurde? Ja, darum geht's. Das heißt, sie glauben, und dann heißt es, Minuna biljibdi wa tarot, sie glauben an Zauberei und an falsche Götter. Aber Al-Jibit kann bedeuten Zauberei, wie es hier übersetzt worden ist, und kann auch bedeuten Sanam, das heißt irgendein Götze, der angebetet wird. ja, ein Götze, der angebetet wird. Und dann sagt er, der Gelehrte sagte, rahimahullah, es beinhaltet nicht nur Zauberei und nicht nur falsche Götzen, sondern auch Wahrsagerei und alles, was in diese Kategorie gehört. Ja. Wat-Tahut, sie glauben an Al-Jibit, das Wort, was wir gerade erklärt haben, und sie glauben an Tahut. Und Tahut, darüber haben wir auch ausführlich gesprochen und haben gesagt, kommt vom arabischen Wat-Tahra, das heißt, seine Grenzen überschreiten, das heißt, jeder Diener Allahs, der seine Grenzen überschritten hat, von Al-Ubudiyya, von der Dienerschaft, von dem Menschsein in Richtung Göttlichkeit, ja, der hat seine Grenzen überschritten. Ja. Egal, ob es sich bezieht auf eine Person, die das tut, oder eine Person, mit der das getan wird. Das heißt, und die damit dann auch zufrieden ist. Das heißt, wenn ich jemanden, meine Grenzen überschreite und jemand anderes, zum Beispiel Halal zu Haram erkläre oder Haram zu Halal erkläre, dann bin ich ein Tagia oder ein Tagut, weil ich habe meine Grenzen als Mensch überschritten, das darf ich nicht machen. Und das gleiche gilt aber auch aus anderer Sicht, ich bezeichne jemand anders als Tagut, der das, mit dem das gemacht wird. Das heißt, dem Mann gehorcht, ja, die sind auch Tawarit, und aber die Person, mit der das gemacht wird, ja, wie zum derjenige, der angebetet wird, ist wie Pharaon, ist auch ein Tagut unter der Bedingung, dass er damit zufrieden ist. Unter der Bedingung, dass er damit zufrieden ist. Denn der arme Isa a.s. und die anderen, die angebetet werden, ja, die können ja nichts dafür. Also können wir sehen, Tagut ist schon ein schlimmer Begriff. Wir können nicht zu Isa sagen, Tagut, das geht nicht, ja. Gut. Und jetzt lernen wir erst gleich kennen, wie diese Ayat im Zusammenhang stehen mit dem Kapitel, den wir gerade angefangen haben. Und zwar, dass manche Menschen anfangen werden, aus dieser Ummah falsche Götter anzubeten. Und zwar, was ist denn eigentlich passiert? Und zwar, also über diese Ayat. Siehst du nicht jene Juden, denen ein Teil der Tora gegeben wurde? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter und sagen von denen, die ungläubig sind, diese da sind eher auf den rechten Weg geleitet als die Gläubigen. Und zwar kam Ka'b al-Ashraf, ein Jude, nach Mekka und versammelte sich mit den Mushrikin. Und dann sagten die Mushrikin zu Ka'b al-Ashraf, sagten sie, sag mal, was denkst du eigentlich über diesen Mann, über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der behauptet, besser zu sein als wir? Ja? Die Juden, die Mushrikin sagen zu den Juden, was denkt ihr Juden über Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, er ist besser als wir Mushrikin. Und dann sagten die Juden als Antwort zu den Mushrikin, Ha'ula ahda min alladhina amanu sabila. Diese da, die Mushrikin, sind eher auf dem rechten Weg geleitet als die Gläubigen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemand, der so etwas sagt, obwohl er die Schrift hat, At-Tawrah hat, und weiß, was Tawhid ist und was Schirk ist, und die Götzen, die 360 Götter um die Kaaba haben, anbeten sieht, jemand, der so etwas sagt und sagt, die sind auf dem richtigeren Weg, als jemand, der sagt, La ilaha illallah, über den was soll man mit dem machen? Soll man jetzt mal versuchen, mit ihm zu sagen, pass auf, schlagt doch mal eure Tora auf Seite so und so, Aya so und so, Sura so und so, da steht doch das und das drin. Mensch, Leute, das kann doch nicht sein. Nein, weil sie waren ja, das ist ein Gelehrter. Ka'b al-Ashraf war ein gelehrter Jude. Mit dem braucht man nicht diskutieren, der weiß schon. Deswegen war die passende Antwort Allahs darauf, er sagte, subhanahu wa ta'ala, Ula'ika alladina la'anahum Allah. Das sind diejenigen, die Allah verflucht hat. Und dann sagte er, وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Und wenn Allah verflucht, für den wirst du keinen Helfer finden. Und das ist die angemessene Antwort auf jemanden, der so etwas tut. Denn wenn man mit Wissen, ob man Wissen hat und dann auch noch lügt dabei, das ist ja also eine Katastrophe, für die es natürlich keine Ausrede gibt. Und dann erwähnt der Autor, rahimahullahu ta'ala, eine weitere Ayah, und zwar die Ayah 60 aus Surat al-Ma'idah, sagt er, sagt Muhammad, sagt zu ihnen, soll ich euch kundtun, soll ich euch mitteilen, was als Belohnung bei Allah noch schlechter ist. Was noch schlechter ist. Ja? Diejenigen Antwort, diejenigen, die Allah verflucht hat und denen er zürnt und aus denen er Affen und Schweine gemacht hat und die falschen Göttern dienen. Diese befinden sich in einer noch schlechteren Lage und sind noch weiter vom rechten Weg abgeirrt. Ja. Also, und dieses natürlich auch in Bezug auf die Gruppe von Juden herabgesandt worden, die den Samstag, den Sabbat nicht eingehalten haben. Und die Geschichte ist bekannt, sie ist ganz kurz zusammengefasst und die ist auch möglicherweise nicht viel länger als dies. Und zwar haben sie, ihnen ist verboten worden, am Samstag zu fischen. Und sie haben dann einfach gemerkt, dass samstags, Allah hat sie geprüft, er hat dort mehr Fische in das Meer oder da, wo sie geangelt haben, schwimmen lassen als sonst. Und dann haben sie einfach ihre Netze freitagabends ausgespannt oder freitags ausgespannt und dann haben sie sonntags wieder eingezogen und da waren die Fische drin. Dann haben sie gesagt, wir haben nicht am Samstag gefischt. Ich wünschte, dieses Beispiel würden die Leute sich einfach nehmen, um zu gucken, und dann vergleichen, wie viele Leute als Muslime versuchen, manchmal Sachen aus dem Weg zu gehen. Sachen aus dem Weg zu gehen, ja. Ein Beispiel können wir mal erwähnen, warum nicht, geht um Zinsgeschäfte. Du weißt ganz genau, dass Zinsen haram sind. Dir ist das bewusst, du willst ja nicht sagen, dass du Zinsen nehmen willst und geben willst. Also einigst du dich mit dem Verkäufer, sagst zu ihm, pass auf, Junge, schreib auf das Papier einfach einen größeren Betrag drauf und du machst es dann mit der Bank, wie du willst, aber Hauptsache, ich habe damit nichts zu tun, okay? Und auf dem Zettel steht nichts von Bank drin, sondern auf dem Zettel steht nur drauf, ich habe dir das Auto verkauft für den und den Preis. Fertig, das war's. Obwohl du ganz genau weißt, dass in Wirklichkeit Verkäufer, im billigsten Fall, ich weiß nicht, ob das in der Realität so abläuft, nimmt er diesen Betrag, der größer ist, der ihm eigentlich zusteht. Er selbst kann dann Geld von der Bank leihen, ist kein Problem, okay? Und zahlt dann, selbst kann er dann die Raten zurückzahlen, mit dem Geld, was er von dir schon bekommen hat, kein Problem, ne? Und du hast die Zinsgeschäfte direkt mitgemacht, ja? Nur du denkst, weil es nicht auf deinem Papier drauf steht, denkst du, du hast damit nicht mitgemacht. Ja, ja. Also, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er jemanden bestraft, bestraft er ihn immer gemäß dem, was er getan hat. Gemäß dem, was er getan hat. Ein Mensch bekommt eine Amana, ein anvertrautes Gut, dass er irgendwas damit machen muss, eine Amana. Ja? Ich gebe dir zum Beispiel eine Amana und du musst diese Amana bringen, meinetwegen, in eine andere Moschee, eine Sadaqa, eine Spende, Zakat zum Beispiel. Gib dir Zakat und du musst es zu einer bestimmten Moschee bringen, zum bestimmten armen Menschen bringen, sage ich. Weil die Leute denken, können Zakat zur Moschee bezahlen. Da wirst du zu einem armen Menschen geben, okay? Wenn du diese Amana annimmst, ja, und diese Amana nicht der Person bringst, wie es abgemacht war, und du stirbst in diesem Zustand, ja, dann hast du ein großes Problem. Weil diese Amana wird Allah subhanahu wa ta'ala nehmen und wird sie in die Hölle werfen und dann wird er zu dir sagen oder ein Engel, jetzt nimm deine Amana und gib sie der Person, der sie zusteht. Das heißt, die Person muss in Jahannam gehen, die Amana holen, rausholen aus der Hölle und der Person geben. Und Allah musta'an, ich weiß nicht, wie er das machen wird. Okay? Und das ist, warum, das heißt, die Bestrafung ist abhängig, was hat er falsch, er hat die Amana nicht gebracht. Also seine Strafe in Akhira, er muss die Amana bringen. Das war's. Ja. Und das gleiche gilt für die Juden, die den Sabbat, gebrochen haben. Ein ordentlicher Mensch macht sowas nicht. Aber sie haben sowas gemacht. Was ist ihre Bestrafung? Sie wurden unter anderem in Affen umgewandelt. Die Affen sehen nämlich ähnlich aus wie die Menschen. Das äußerlich, die sehen aus eigentlich wie Menschen, aber sind sie nicht. Ja. Also das ist auch eine Hikma, warum sie in dieser in Tiere. Und Schweine natürlich, weil das verachtenswert ist. Ja, es ist kein verachtenswerteres Tier als ein Schwein und ein Hund, weil sie ja Najis sind. Ja. Wallahu ta'ala. Gut. Dann weiter. Wir kennen Surat al-Kahf, weil wir Surat al-Kahf, alhamdulillah, jeden Freitag lesen. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns darüber, über eine Gruppe von gläubigen Menschen, die in einer Stadt waren, und diese Stadt war dort lebten Leute, die waren Mushrikin, und die sind dann geflohen, mit dem ihrer Religion geflohen, haben Hijra gemacht, sind ausgewandert aus der Stadt, und dann hat Allah sie in eine Höhle geleitet, und da sind sie in diese Höhle gewesen, und haben dort 300 Jahre und noch 9 dazu verweilt, und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie nicht immer auf eine Seite schlafen lassen, sondern auf die linke Seite, dann auf die rechte Seite, damit das Blut sich nicht staut auf einer Seite, und so weiter. Und als sie dann aufgewacht sind, haben sie herausgefunden, dass die Stadt, vor der sie vorher geflohen sind, ist gläubig geworden, sind Muslime, alhamdulillah, nach über 300 Jahren. Diese Geschichte, nachdem diese Menschen gestorben sind, haben sie Folgendes gesagt: Lasst uns über diese Gräber eine Moschee bauen. Lasst uns über diese Gräber eine Moschee bauen. Und dieser Vers ist in Surat al-Kahf im 21. Vers. Diejenigen, die in ihrer Angelegenheit siegten, sagten: Wir werden uns über ihnen ganz gewiss eine Gebetsstätte einrichten, also eine Moschee darauf bauen, einen Ort des Gebetes.
Und diese Moschee steht in Türkei, ja?
Und manche Leute denken, weil im Koran das steht, das heißt, es ist halal. Das ist nicht halal. Man darf nicht auf einem Grab eine Moschee bauen. Haram. Ja? Hadith haben wir vorher schon gelesen. Klarer Hadith. Ja? Naja. Und betet man auch in dieser Moschee?
Ich weiß nicht, im Koran habe ich geguckt, habe gesagt, und da schreibt vielleicht im Kommentar, weißt,
ja,
da
ja.
steht eine Moschee.
Ach so, okay, jetzt ja, habe ich Moment, verstanden.
Nicht im Koran, wo ich kommentiere.
Kommentar.
Nicht nur im Kommentar, ja.
Jetzt habe ich verstanden. Also es ist seltsam. Wie kann man ein bisschen Wissen von der Schrift haben, vom Koran und des Sunna und so, und dann trotzdem macht man Schirk? Wie kann das sein, nachdem der ganze Koran einen davor warnt? Zweitens, wenn man Wissen hat, das heißt nicht, dass man keine Sünden begeht. Das haben wir gesehen bei den Juden und den Christen. Dann sind wir verpflichtet, das Al-Munkar zu verabscheuen, besonders Al-Jibt und Al-Tarut. Dann sind wir folgendes. Und zwar jetzt kommt der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der uns erklärt, warum der Autor diese ganze Hadith, diese Ayat überhaupt erwähnt hat. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, das heißt, ihr werdet mit Sicherheit, ihr werdet ganz gewiss den Weg der Menschen, die vor euch waren, folgen. Also, ihr werdet, der Prophet hat uns das angekündigt, dass die Menschen, das heißt die Leute von die Umma von Muhammad, sie werden genau den gleichen Weg gehen wie die Menschen vorher. Und dann sagten die Sahaba, Ja Rasulullah, Al-Yahud wa Al-Nasara, oder eine Version, Al-Yahud wa Al-Nasara, meinst du etwa die Juden und die Christen? Und dann sagt der Prophet, wer denn sonst? Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim, außer bis ein kleiner Teil des Hadithes, den ich auch nicht, Al-Hadwa al-Qudrati al-Qudra, der kommt da nicht vor. Hadwa al-Qudrati al-Qudra heißt also Pfeilspitze neben Pfeilspitze. Das heißt also, ihr werdet den, wenn Pfeilspitzen nicht ganz genau gefeilt sind, ja, vom Speerwerfen, wenn die Pfeil nicht genau, dann wird er nicht den Wind schießen, wird er nicht genau fliegen. Ja? Das heißt, ihr werdet genauso folgen, werdet genauso zugeschnitten sein, wie die Leute damals, werdet es glauben. Jetzt, also das ist der Grund, warum der Autor, rahimahullah, diese Ayat gebracht hat über die Christen und die Juden. Weil die Leute von der Umma von Muhammad werden genau das gleiche tun, was sie getan haben. Jetzt fragen sich manche Leute und sagen, bezieht es sich auf die gesamte Umma? Nein, nicht auf die gesamte Umma, denn es wird bis zum jüngsten Tag eine Gruppe von Menschen geben, die sich auf der Wahrheit befindet, oder bis kurz vom Ende des jüngsten Tages wird sich immer eine Gruppe von Menschen befinden, die dem Koran, des Sunna des Propheten folgt. Ja. Interessiert euch, warum die Juden Juden heißen und die Christen Christen? oder Yahud und Nasara?
Ja.
Ja, gut. Das freut mich. Also es gibt über die Juden, es gibt nicht im arabischen Begriff, ja, es gibt Al-Yahude, und zwar gibt es einen Enkel oder der eine der Söhne von Ishaq, a.s., der Prophet Ishaq, a.s., der Sohn von Ibrahim. Sohn von Ibrahim. Der Vater von Jakob, genau. Und dieser hatte einen Enkel, der hieß Yahuda. Yahuda. Und man sagt, es kommt daher, Yahuda, Yahuda. Ja? Und manche Gelehrte sagen, es kommt von der Aussage der Juden, inna hudna ileik, nachdem sie also die Götzen, den Götzen angebetet haben, das Kalb angebetet haben, und nachher haben sie Tauba gemacht und hat Allah ihnen vergeben, bis auf diejenigen, die umgekommen sind durch die Kafara, hat er ihnen vergeben und da haben sie gesagt, inna hudna ileik, wir wenden uns dich zu, wir wenden uns dir zu. Und hudna, hada, heißt zurückkehren. Das heißt, diejenigen, die zurückgekehrt sind. Ja? Wallahu a'lam. Und Nasara kann sein, es kommt von wegen der Stadt Nazareth, ja? Nasira auf Arabisch. Und manche sagen, es kommt von Nusra, das heißt, die Unterstützer oder die Helfer. Denn Isa a.s. sagte, man ansari ila Allah, wer sind meine Helfer zu Allah hin oder zum Wege Allahs, ja. Und dann sagten sie, nahnu ansarullah. Und wir sind die Helfer Allahs. Wie dem auch sei.
Ist das deutsches Wort Jude?
Und noch eins, also es kann auch das gleiche sein. An-Nasiriya ist die Stadt und kommt mit Sicherheit zum gleichen Wort wie Nasr. Das heißt, eine widerspricht dem anderen nicht.
Ist das deutsches Wort Juden von einem arabisches Wort
abgeleitet? Juden kommt von Judas. Judas war, glaube ich, auch, Wallahu a'lam, auch wenn das nicht durch der gleiche ist, Yahuda. Mhm. Müsste ich mal nachschauen, ich glaube, es ist der gleiche Yahuda. Dieser Enkel von Ishaq. Ja?
Nasara hat das was mit Ansar zu tun?
Ansar.
Ansar, ja.
Ja, das kommt gleich, alles der gleiche Begriff. Nasara, Nun, Sad, Ra ist die Wortwurzel, heißt helfen, unterstützen.
Mhm.
Zum Sieg verhelfen. Das ist alles das gleiche. Und deswegen die Ansar, die dem Propheten geholfen haben, ja, die sind die Ansar, ja. Natürlich, ja. Gut. Dann sind wir fast fertig. Und all dies ist, als der Prophet Hassan das gesagt hat, natürlich kein Mensch, wir sagen es natürlich zusätzlich, aber kein Mensch versteht aus diesen Hadithen, dass man deswegen Götzen anbeten darf. Also wenn der Prophet Hassan gesagt hat, das wird auch aus meiner Umma Leute geben, die den Shaitan wieder anbeten werden, sinngemäß, ja, dann natürlich keiner wird das halt als Begründung finden, sondern es gemeint natürlich als Warnung ist gemeint. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte im Hadith von Al-Bukhari überliefert, im Hadith Anas radiallahu anhu, La ya'ti alaikum zamanun illa wa ma ba'dahu asharru minhu hatta talqaw rabbakum. Das heißt, egal in welcher Epoche ihr euch befindet, egal zu welchem Zeitpunkt ihr euch befindet, der Zeitpunkt danach, die Zeit danach, die Epoche danach, wird schlimmer sein als der Zeitpunkt vorher. Der Zeitpunkt danach wird schlimmer sein als der Zeitpunkt vorher, bis ihr auf euren Herrn trefft. Und dieser Hadith ist auch, allgemein. Jede Generation insgesamt ist schlechter als die Generation davor. Ansonsten gibt es natürlich Leute, die gut sind und gibt es Leute, die schlecht sind und so. Es gibt immer Kuffar, gibt immer Muslime, das wissen wir. Ja. Genauso wie zum Beispiel allgemein gesehen Männer und Frauen. Allgemein gesehen Männer und Frauen, wer sind besser?
Die meisten Männer
sind religiöser als die Frauen, ja, normalerweise. Und deswegen, die meisten Höllenbewohner sind Frauen.
Ja.
Okay? Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Und den Männern ist, die Männer sind eine Stufe über sie. Und die Männer sind eine Stufe über ihnen. Ja?
Und deswegen?
Natürlich ist es deswegen. Weil diejenigen sind, die Oberhand haben in der Familie gegenüber die Frauen und den Sitten und so weiter und so fort. Und das heißt aber nicht, dass es einzelne Frauen gibt, die besser sind. Zum Beispiel Maryam bint Imran, a.s., die ist besser als alle Frauen heutzutage und alle Männer heutzutage. Zweifellos. Ja, keine. Und das gleiche gilt für andere, wie Fatima radiallahu anha, für Aisha radiallahu anha. Sie sind besser als alle anderen Männer heutzutage. Hm? Asia, genau. Khadija, ja. رضي الله عنهم أجمعين. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Also eine kleine Sache, und zwar, wir haben doch gesagt, dass die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viele von ihnen werden den Weg der Judenchristen folgen. Okay? Und Beispiele dafür, dass es passiert ist. Beispiele dafür, dass es passiert ist. Und zwar gibt es viele Beispiele. Erstens einmal, dass die Gräber angebetet werden. Das haben die Judenchristen gemacht. Das machen viele Muslime auch heutzutage. Dann, dass man Moscheen baut auf den Gräbern. Ja, das hat auch schon stattgefunden unter den Muslimen. Dann, dass Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben wird mit Mangel. Ja? Das haben die Juden gemacht, als sie gesagt haben, Yadullahi maghlula, Allahs Hand ist gefesselt. Und als sie gesagt haben, Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, wahrlich Allah ist arm und wir sind reich, haben sie Allah beschrieben als jemanden, der nicht vollkommen ist. Und das gleiche gilt unter den Muslimen. Gab es manche von den Menschen, die gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat keine Hand. Oder Allah subhanahu wa ta'ala kann nicht machen, was er will. Oder Allah subhanahu wa ta'ala hat sich nicht über seinen Thron erhoben. Oder Allah subhanahu wa ta'ala steigt nicht zum untersten Himmel herab. Oder Allah subhanahu wa ta'ala kann nicht sprechen. Oder Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht innerhalb des Universums. Und auch nicht außerhalb des Universums. Und auch nicht verbunden mit dem Universum. Und auch nicht getrennt vom Universum. Und sie haben gesagt, sie haben ihn also beschrieben auf eine Art, wie man Allah gar nicht beschreiben kann. Ja? Und sie haben gesagt, man darf nicht in Richtung Allah zeigen. Und sie haben gesagt, Allah handelt nicht. Und Allah wird nicht zornig. Und Allah wird nicht glücklich. Oder Allah wird nicht zufrieden. Und Allah liebt nicht. Und das ist alles der Madhhab von Asha'ira. Dann, dass man Verbotenes in seinen Besitz nimmt. Wie zum Beispiel die Speisung des Vermögens von anderen Menschen zu Unrecht, wie zum Beispiel Zinsen, hat es auch schon gegeben unter der Gemeinschaft der Muslimen. Dann, dass man betrügt und versucht, einen Hinterschlupf zu finden, um trotzdem auf dem Weg zum Halal zu kommen. Nachdem etwas klar und deutlich haram ist, versucht man einen anderen Weg, zum Beispiel Tahayyul ala al-Riba, zum Beispiel in Bezug auf Riba haben wir mal erwähnt, Al-Ina, die Art und Weise, wie man versucht hat, Al-Ina, das hat der Prophet auch vorausgesagt, ist auch schon passiert, ja. Dann, dass man die Hudud, die gesetzlichen Strafen, die vorgeschriebenen gesetzlichen Strafen, nur anwendet auf die Schwachen und nicht anwendet auf die Reichen, ist auch schon passiert, ja. Dann, dass man Allah subhanahu wa ta'ala seine Worte verfälscht, wie die Juden es gemacht haben. Allah hat es klar und deutlich im Koran gesagt, يحرفون الكلمة عن مواضعه. Das heißt, sie verfälschen die Worte Allahs von ihrem richtigen Platz weg. Ja? Und das hat auch unter den Muslimen schon stattgefunden. Und wie die Juden, sie haben gesagt, als Allah zu ihnen gesagt hat, udkhulul baba sujjadan. Gucken wir mal, den Vers haben wir im Tafsir erwähnt. Mit denjenigen, die den Tafsir gehört haben. Surat al-Baqarah, Vers 58. Hat man zu den Juden gesagt, tretet ein in diese Stadt, also Jerusalem, und dann esst, wo immer ihr wollt, reichlich von dem, was in ihr ist, und tretet euch niederwerfend durch das Tor ein und sagt, Vergebung. وَقُولُ حِطَّةٌ und sagt, Vergebung. Und sie haben gesagt, nicht حِطَّةٌ, sondern حِنْطَةٌ. حِنْطَةٌ, sie haben einen Nun hingefügt. حِطَّةٌ, حَاطَةٌ, und sie haben Nun eingefügt, und حِنْطَةٌ heißt Weizen. Weizen. Das heißt, sie haben sich lustig gemacht. Und das Gleiche hat bei den Muslimen stattgefunden, damit man sich nicht wundert. Das Wort Istawa im Arabischen heißt, steigen oder erheben über. Und sie haben ein Lam reingeführt, Istau, La, haben sie gemacht, ein Lam reingeführt, anstatt ein Nun, ja. Und dann heißt es plötzlich einnehmen, ganz andere Bedeutung, ja. Nur, es ist unglaublich, aber es ist genau das Gleiche, was die Juden gemacht haben. Und das hat Ibn Qayyim, rahimahullah, also gesagt, dass es genau die gleiche Art, wie die Juden vorgegangen sind. Dann frage ich, gibt es unter den Muslimen Leute, die die Aussage ihres Scheich, die Aussage des Propheten aus seinem Vorziehen?
Gibt's.
Ja, gibt's, genau das hat der Gelehrte auch hier erwähnt, ja. Das heißt, sie haben ihre Gelehrten zu Göttern genommen, wenn sie das vorziehen, eine Aussage Allahs und des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ohne, also natürlich ohne den Ausreden, die es natürlich gibt, dann haben sie das gemacht, zweifellos, wie die Juden. Und deswegen, es gibt viele Beweise dafür, dass das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, tatsächlich stattgefunden hat. Wallahu a'lam. Ja? Und das heißt nicht, dass alle Muslime das gemacht haben müssen. Muss nicht sein. Sondern Alhamdulillah machen das nicht alle Muslime. Aber es findet im statt. Und leider, was Zinsen angeht, hört nicht auf.
Aber das ist, das heißt also, wenn Wissen wieder einkehrt, das heißt nicht automatisch, dass es wieder Unwissenheit
leider nicht
wiederkehrt, dass wieder die Seite.
Leider nicht, ja. Leider nicht. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad.